Deutschlandfunk Kultur Weltzeit,
zu der Sie Isabella Kohler sehr herzlich begrüßt. Na, auch schon Hessen-Wahlfolgen geschädigt? Hier haben wir eine kleine Entspannungsmeditation für Sie vorbereitet. Bitte jetzt die Augen schließen, außer im Auto. Klar, Sie haben sie sicher erkannt. Hier singen die Vögel in den Urwäldern von Suriname, dem kleinsten Land Südamerikas. Und dann gibt's da auch noch den da. Name: Paypayo-Vogel. Adresse: Französisch-Guayana, direkt neben Suriname und Brasilien gelegen. Tja, so unterschiedlich können Nachbarn klingen. Das ist etwa so wie mit den Hessen und den Bayern oder so ähnlich. Nein, keine Angst, wir machen heute in der Weltzeit nicht in Hitchcock, sondern entführen sie in den Dschungel zu, ja, auch zu den Vögeln, aber auch zu Fröschen und Grillen und auch zum Gold. In die Dörfer, in denen sie im Hotel den Haken für ihre Hängematte in die Hand gedrückt bekommen. Und es geht darum, wie wir als Touristen dorthin reisen können, ohne all das, was wir bewundern wollen, gleich wieder kaputt zu machen. Man nennt das Neudeutsch auch Ökotourismus. Unsere Autorin Bettina Kaps stellt Ihnen zunächst das Dorf Saül vor, das völlig isoliert im Regenwald von Französisch-Guayana liegt. Nur eine kleine Propellermaschine verbindet Saül mit der Außenwelt.
Baumkronen, soweit das Auge reicht. Hier und dort trägt ein Urwaldriese leuchtend violette Blüten, sonst ist alles grün. Vor wenigen Minuten hat die Propellermaschine in Cayenne abgehoben. Die Hauptstadt des französischen Überseedepartements Guyana liegt am Atlantik. Schon kurz hinter dem Küstenstreifen wächst dichter Wald. Der kleine Shuttle fliegt zweimal täglich ins Landesinnere. Nach einer Dreiviertelstunde zeichnet sich eine rotbraune Schneise ab. Dort liegt Saül. Der Pilot landet auf der Erdpiste, verabschiedet ein paar Passagiere. Saül ist mit keinem Straßennetz verbunden. Hier fließt auch kein Fluss. Der Flieger mit seinen 20 Plätzen ist die Lebensader zur Außenwelt. Kaum hat er abgehoben, geben wieder Grillen, Schrecken und Frösche den Ton an. Ein Minibus bringt die Reisenden ins Dorf. Neue, alte und verfallene Holzhäuser stehen kreuz und quer auf kurzgeschorenen grünen Wiesen. Dazwischen wachsen üppig blühende Tropenpflanzen und Palmen. Vor einer Holzkirche spielen Gendarmen Volleyball. Kinder kommen aus der Grundschule.
Manche, die hier mit dem Flugzeug landen, vergleichen Saül mit einer Insel in einem Meer aus Pflanzen,
sagt Stefan Plenn. Der kräftige Mann mit blonden Haaren, kurzem Vollbart und hellen blauen Augen steht vor einem Haus mit der Aufschrift Parc Amazonien de Guyane, Amazonas Nationalpark. Er zeigt um sich.
Vom Dorf aus gelangt man sofort in den Urwald. Das liegt am Relief. Saül liegt auf einer Ebene, die Flugzeugpiste auf einer zweiten Ebene. Aber rundherum erheben sich Hügel. Sie sind 400 bis 700 Meter hoch.
Frankreich hat ein gutes Drittel von Guyana zum Nationalpark erklärt. Die Umgebung von Saül gehört dazu. Mit einer Fläche von 34.000 Quadratkilometern ist es das größte Schutzgebiet auf dem Territorium der Europäischen Union. Der Park hat eine Niederlassung in Saül. Dort arbeitet Stefan Plenn. Vor 3 Jahrzehnten hat es den 52-jährigen Breton in das kleine Dorf verschlagen. Von dort aus organisiert er Urwaldexpeditionen. Der nächste Ort ist 170 Kilometer entfernt und, abgesehen vom Flugzeug, nur zu Fuß und im Kanu erreichbar. Das dauert mindestens 8 Tage, sagt Stefan. Saül war nicht immer so isoliert.
In den
1930er Jahren lebten in dieser Region etwa 3000 Menschen. Der Goldrausch hat sie angezogen. Damit ist es vorbei. Seit den 60er Jahren ist die Gegend, abgesehen von Saül, völlig verlassen.
Das Goldfieber und die Abgeschiedenheit haben die Voraussetzungen geschaffen, dass Saül heute ein Geheimtipp unter Wissenschaftlern und Naturliebhabern ist. Durch die Goldsucher ist ein Netz an Wegen entstanden, die jetzt als Wanderwege unterhalten werden. Die geografische Lage verhindert, dass sich das Dorf ausdehnt. Die Bevölkerung in Saül hat sich bei etwa 100 Menschen eingependelt. Sie roden nur wenig Wald, um Felder anzulegen oder Holz zu gewinnen. In Dörfern, die mit Autos erreichbar sind, sieht es anders aus, sagt Stefan.
Ich bin durch den Amazonas in Peru und Ecuador gereist. Überall musste ich von den Dörfern aus noch stundenlang mit dem Auto fahren, um intakten Urwald zu finden. Deshalb ist Saül so attraktiv. Unser Dorf sollte von Studenten im Fach Tourismus untersucht werden. Wir haben oft mehr Touristen als Einwohner hier, ohne dass dadurch auch nur das geringste Problem auftaucht.
Zwei junge Männer wollen ihre Wanderung anmelden, damit man sie notfalls suchen kann. Die Gemeinde unterhält 5 Rundwege, auf denen auch Ortsfremde gefahrlos durch den Urwald spazieren können. Gleich neben dem Wanderweg zu einem Aussichtsturm liegt das Lokal Chez Lulu. Es ist Kneipe, Restaurant und Pension. Auf einer Wiese mit Mangobäumen, Surinamkirschen und karibischen Mami-Äpfeln hat Lucien Timan 4 Holzhütten errichtet, die er vermietet. Der 57-jährige Schwarze stammt aus einer der ältesten Familien in Saül. Vor 100 Jahren hat sich sein Großvater im Goldgräberdorf angesiedelt. Sein Vater amtierte als Bürgermeister. Lucien selbst hat fast sein ganzes Leben in Saül verbracht. Zu Beginn der 80er Jahre, sagt er, gab es noch keine einzige Unterkunft für Fremde im Dorf.
Damals kamen vor allem Botaniker nach Saül, Amerikaner und Deutsche. Sie konnten allenfalls bei Einheimischen übernachten. Ich habe die ersten Hütten gebaut. Solange ich der Einzige war, lief es noch besser als heute. Jetzt teilen wir uns die Birne. Ist ja normal.
Die Einkäufe für sein Restaurant erledigt Lucien regelmäßig per Flugzeug in Cayenne. Inzwischen haben weitere Pensionen und sogar ein einfaches Hotel geöffnet. Von etwa 100 Übernachtungsplätzen in Saül sind allerdings die meisten schlicht Haken für Hängematten. Fast 4000 Touristen pro Jahr besuchen das Dorf. Luciens Frau Severine arbeitet als Krankenschwester in der Gesundheitsstation von Saül. Einmal pro Monat fliegt ein Arzt ein und hält dort Sprechstunde. Ansonsten ist Severine allein für das Wohl der Bewohner verantwortlich. Zum Glück sind die meisten gesund.
Ich arbeite seit 4 Jahren hier im Dorf. In dieser Zeit musste ich 2 Schlaganfälle bewältigen. Wenn so etwas passiert, setze ich mich sofort mit dem Notarzt in Cayenne in Verbindung. Nur leider funktioniert die Satellitenverbindung nicht immer. Davon hängen Telefon und Internet ab. Ich betreue die Kranken, bis der Hubschrauber kommt.
Die Krankenschwester ist zufrieden. Ihr Arzneischrank ist gut ausgestattet. Sie kann den Patienten auch Verschreibungen besorgen und Facharzttermine in Cayenne organisieren. Um Risiken zu vermeiden, schickt Severine Schwangere stets einen Monat vor dem Geburtstermin in die Hauptstadt. 4 Frauen aus Saül haben im vergangenen Jahr Babys geboren. Mireille Nugent möchte die jüngsten Dorfbewohner am liebsten schon kommendes Jahr in der Vorschule aufnehmen. Die Direktorin und Lehrerin von Saül unterrichtet derzeit 15 Kinder. Sie sind 3 bis 12 Jahre alt. Die Kleinen malen oder fädeln Perlen auf, die Großen lernen.
Ich habe eine einzige Klasse, in der Vorschulkinder, Grundschüler und neuerdings auch Schüler der Mittelstufe, 6. und 7. Klasse versammelt sind. Saül ist so klein, dass es hier keine Sekundarstufe gibt. Die älteren Kinder müssen also ins Internat oder aber sie lernen im Fernstudium. Ich habe ihren Familien angeboten, sie in der Schule zu betreuen, damit sie in Saül bleiben können. Das ist mir sehr wichtig.
Avec leur famille. C'est très, très important.
Die Klasse ist ethnisch gemischt, genau wie die Bevölkerung von Guyana. Kreolen sitzen neben weißen Kindern, deren Eltern aus dem französischen Kernland stammen, und neben Hmong, so heißen die Nachkommen eines Volks aus Laos. Mireille Nugent erzählt begeistert, welche Möglichkeiten sie hier hat.
C'est une école bilingue. L'enseignement se fait aussi bien en français. Unsere Schule ist zweisprachig, französisch und kreolisch. Außerdem mache ich die Kinder mit der Kultur der Hmong vertraut. Deren Eltern haben uns Lieder in Lautschrift notiert, damit wir sie lernen und singen können. Wir leben hier im Innersten von Guyana, sind aber für alle Kulturen offen.
Sava hat alle 5 Kinder eingeschult. Die Geschwister bilden also ein Drittel der gesamten Schule. Die Familie lebt im Viertel der Hmong, 2 Kilometer außerhalb von Saül.
Meine Eltern sind nach dem Vietnamkrieg aus Laos gekommen.
Während des Indochina-Kriegs hatte Frankreich Hmong-Soldaten rekrutiert. Später setzten die USA Hmong als Dschungelkämpfer gegen die kommunistische Aufstandsbewegung in Vietnam ein. Nach dem Krieg galten die Hmong in ihrer Heimat als Verräter. Viele flohen. 1977 siedelte Frankreich einige 100 Familien in Guyana an. Savas Eltern gehörten dazu. Es ist Freitagnachmittag, die Bürgermeisterin fliegt ein. Marie-Hélène Charles wurde vor 44 Jahren in Saül geboren. Die Eltern zogen mit ihren 10 Kindern nach Cayenne, als das Mädchen 2 Jahre alt war. Den Kontakt zum Dorf hat sie trotzdem bewahrt. Marie-Hélène Charles steht dort sogar auf der Wählerliste. Deshalb konnte sie Bürgermeisterin werden, obwohl sie in Cayenne lebt und arbeitet. Für die Frau aus der Stadt steht fest, Saül muss ans Straßennetz angebunden werden.
Das Leben in Saül ist sehr teuer. Wenn wir eine Schule bauen oder ein Gebäude restaurieren wollen, müssen wir alle Materialien per Flugzeug einfliegen lassen. Die Bewohner wünschen, dass sich Saül entwickelt. Im französischen Kernland haben alle Dörfer Straßen. Warum wir nicht?
Partout en métropole, on a une route. Pourquoi pas nous?
Schon 1952 hatte das staatliche Amt für Bergbau und Rohstoffe eine Piste durch den Urwald bis Saül geschlagen, 150 Kilometer weit, um die vielen Goldvorkommen im Urwald zu untersuchen. Auf diese Weise gelangten damals auch die Maschinen zum Bau der Fluglandebahn nach Saül. Marie-Hélène Charles verlangt, dass die ehemalige Piste wieder freigeräumt und dann auch befestigt wird. Eine Straße zur Küste? Gastwirt Lucien Timan und seine Frau Séverine sind strikt dagegen. Sie zeigen auf ihr Haus. Die Fenster haben keine Scheiben und die Türen kein Schloss. Bei den Nachbarn sieht es ähnlich aus.
Eine Straße würde uns nur Probleme bringen.
Selbst wenn ich verreist bin, kann ich alles liegen lassen. Telefone, Computer. In Cayenne wären die Sachen sofort weg. Ich zahle lieber etwas mehr. Dafür habe ich eine Lebensqualität, die es nirgendwo sonst gibt. Aber einige Nachbarn sehen das anders. Manche haben sogar illegale Goldsucher unterstützt, die ganz in der Nähe gearbeitet haben. Eine Straße würde Saül genauso zerstören wie die Goldsuche.
Die Umgebung von Saül ist mit Gold gespickt, aber im Nationalpark ist der Abbau verboten. Goldsucher aus dem Nachbarstaat Brasilien schert das nicht. Vor 10 Jahren sind sie sogar im Dorf ein- und ausgegangen. Die sogenannten Garimpeiros arbeiten mit hochgiftigem Quecksilber. Sie verseuchen Boden und Flüsse, außerdem verwüsten sie den Wald. Trotzdem tauschten Leute aus Saül damals Lebensmittel gegen Goldkörner ein, empört sich auch Stefan Plen. Als Angestellter des Nationalparks agiert Plen auch als Umweltpolizist. Die Jagd nach Goldsuchern gehört dazu. An diesem Morgen rüsten er und 2 Kollegen sich mit Pistolen, Munition und Handschellen aus. Einen Tagesmarsch von Saül entfernt wurde wieder einmal eine illegale Mine entdeckt. 2 Gendarmen sind mit von der Partie.
In einer Zone, wo es vor 4 Jahren ganz viele Baustellen gab, wird Gold geschürft. Wir haben vom Flugzeug aus gesehen, dass dort 2 oder 3 Minen in Betrieb sind. Dem wollen wir ein Ende machen.
Die kleine Einsatztruppe will die Goldsucher schnappen und in Cayenne vors Gericht bringen. Obwohl alle wissen, dass die Justiz die Männer nur verwarnen und nach Brasilien zurückschicken wird.
Rund um Saül haben wir große Anstrengungen im Kampf gegen die Goldgräber unternommen. Hier gibt es inzwischen viel weniger illegale Baustellen als in den übrigen Zonen des Nationalparks.
Bevor er zur Patrouille aufbricht, deutet Stefan auf Bilder an der Wand seines Büros. Da sind Jaguare, Brüllaffen, Tapire, Kaimane, Boas, Papageien und blaue Schillerfalter abgebildet. Die Artenvielfalt rund ums Dorf ist groß.
En forêt à Saül, il y a toutes les espèces emblématiques qu'on peut retrouver en Amazonie.
Im Wald von Saül leben alle charakteristischen Tiere des Amazonasgebiets. Um sie zu sehen, braucht man allerdings Erfahrung und sehr viel Geduld. Nur die Affen leben in Herden nahe beim Dorf. Fast alle anderen Tiere sind Einzelgänger. Das ist hier anders als in Afrika.
Garantiert sei hingegen, dass Besucher in Saül durch einen der schönsten und vielfältigsten Wälder des Amazonas wandern könnten.
Auf einem Hektar Wald in Guyana wachsen mehr Baumarten als in ganz Europa. Die jüngsten Erhebungen verzeichnen 1500 verschiedene Baumarten.
Sachant qu'on est aux dernières nouvelles, on est à plus de 1500 espèces différentes d'arbres en Guyane.
Für den Parkwächter steht fest, Saül hat nur dann eine Zukunft, wenn es auf Ökotourismus setzt und eine Insel bleibt im Pflanzenmeer.
Grünes Glück am Amazonas. Bettina Kaps berichtete über Ökotourismus in Französisch Guayana. Das Nachbarland Suriname liegt nördlich von Brasilien, ist eine frühere niederländische Kolonie und ist seit 1975 unabhängig. Das Land hat eine 500.000 Einwohner und ist von tropischem Regenwald bedeckt. Und auch hier geht es um kontrollierten Tourismus und um unkontrollierte Goldsucher. Doch zunächst sind unsere Autorin Christina Weise, Sandra und Peter begegnet. Zwei niederländische Touristen, die Suriname 2 Wochen lang bereisen.
All die Vögel. Ich bin so beeindruckt.
Das Klima ist lecker. Es ist altijd lecker weer. Ondanks dat het ook veel regent.
Das Klima ist angenehm. Das Wetter ist gut, auch wenn es immer mal wieder regnet. Es gibt viel Platz, viel Natur. Die Menschen sind freundlich und nicht aufdringlich.
Je eigen gang gaan.
Im letzten Jahr sind 278.000 Touristen nach Suriname gekommen. Suriname ist nur knapp halb so groß wie Deutschland. Es ist das kleinste Land Südamerikas. Unscheinbar liegt es ganz im Norden, eingeklemmt zwischen Guyana, Brasilien und Französisch-Guyana an der Atlantikküste. Die Hälfte der 550.000 Einwohner lebt in Paramaribo, die anderen verstreut an der Küste oder im tiefen Urwald. Dort ist auch Leon geboren, in einem kleinen Dorf am Ufer des Surinam-Flusses. Er ist ein Maroon, ein Nachfahre geflüchteter Sklaven. Bis heute gibt es in Suriname viele solcher Dörfer. Die Menschen dort leben noch sehr ursprünglich, ohne Strom und fließend Wasser. Leon wurde nach der Grundschule zu seiner Tante in die Stadt geschickt, um die weiterführende Schule zu besuchen. Mit viel Ehrgeiz hat er seinen Traum verwirklicht und ist Reiseführer geworden. Im Tourismus sieht der 25-Jährige mit der Baseballkappe und dem ansteckenden Lachen eine Chance für die Dörfer im Dschungel.
Kijk, bepaalde dorpen heb je heel veel mensen en die mensen blijven daar.
Es gibt Dörfer mit vielen Einwohnern, die bleiben aber nur, wenn sie da Arbeit haben. Sie bestellen ihre Felder oder machen Handwerkskunst. Und wenn ein Touristencamp in der Nähe ist, ist da eben auch Arbeit.
Da ist das auch ein Werk.
Wie im Fall von Leons Heimatdorf Pinkpe. Am gegenüberliegenden Ufer des hier schmalen Surinam-Flusses stehen 10 einfache Holzbungalows und ein größeres offenes Gebäude mit Küche, Esstisch und Sofaecke. Die Touristen machen hier Station, bevor sie zu Fuß auf Entdeckungstour in den Urwald gehen. Paramaribo. Ganz im Norden von Suriname und rund 7 Stunden Fahrzeit von Pinkpe entfernt. In einem der weißen Holzhäuser in der Altstadt sitzt Wadi Siesa. Von hier aus schickt er Touristen in den Urwald, oft begleitet er sie als Reiseführer. Er ist in Pinkpe geboren und genau wie Leon als Jugendlicher in die Stadt geschickt worden. Vor 10 Jahren gründete sein Vater ein Kleinunternehmen, um Touristen seine Heimat zu zeigen. Seitdem arbeitet hier auch der 35-jährige Wadi mit den langen Dreadlocks.
Es wäre gut, wenn mehr Touristen kämen, denn sie bringen Arbeitsplätze, Geld und mehr Möglichkeiten.
Doch ein ausgebautes Tourismussystem würde enorme Eingriffe in Natur und Kultur bedeuten. Für Hotels und Infrastruktur müsste Regenwald abgeholzt werden. Jahrhundertealte Traditionen würden gegen westliche Technologien ausgetauscht. Mehr Wald würde erschlossen werden und traditionelle Bevölkerungsgruppen aus touristisch interessanten Gebieten verdrängt oder in ihrer Lebensweise eingeschränkt, damit in bestimmten Gegenden die intakte Natur erlebt werden kann. An Surinams Küstenregion werden bereits ehemalige Plantagen zu Ferienanlagen umgebaut und auch die Anzahl an kleinen Dschungelresorts steigt. Wadi ist deswegen überzeugt, dass ein nachhaltiger, von Einheimischen kontrollierter Tourismus die Zukunft ist.
Tourismus ist ein Produkt, das Suriname ökonomisch kann retten.
Der Tourismus kann Suriname wirtschaftlich retten. Außerdem hilft er dabei, unsere Natur zu schützen und unsere Kultur zu bewahren. Deswegen müssen wir uns um ihn kümmern.
Für eine stärkere Förderung des Tourismus in seiner Heimat plädiert auch der Jurastudent Johannes Damodar Patak. Schon lange beobachtet er die Entwicklung in Suriname kritisch. Der schmale junge Mann indischer Herkunft sitzt im Schatten einer der 100 Palmen im Palmengarten von Paramaribo, mitten in der Altstadt.
Schon lange wird darüber gesprochen, den Tourismussektor zu fördern, aber es wurde wenig dafür getan. Die Regierung muss die Kriminalität in den Griff kriegen, aber auch in anderer Hinsicht ist Sicherheit wichtig. Wie gut ist die Infrastruktur? Wie sicher sind die Transportmöglichkeiten? Der Tourismussektor muss organisiert und kontrolliert werden. Denn es wird auch Menschen geben, die Touristen ausnutzen wollen. Wir brauchen entsprechende Gesetze.
Das Einzige, was wir nötig haben, ist das Stückchen Beleid, das gemacht wurde.
Suriname ist zwar eine Demokratie, Präsident ist aber der frühere Militärdiktator Désiré Boutersé. Seine Regierung gilt als korrupt, er selbst wird von Interpol wegen Drogenhandels gesucht. In der Krise setzt Boutersé auf Investitionen aus dem Ausland. Wichtige Handelspartner sind die USA, die Arabischen Emirate und Europa, immer stärker auch China. Wie in anderen lateinamerikanischen Ländern nutzen chinesische Unternehmen die Krise in Suriname, investieren in Straßen, Gebäude und sichern sich Zugänge zu Rohstoffen. Richtige Kontrollen für Abholzungen und Rohstoffabbau gibt es nicht. Exportiert werden Öl, Aluminium und in großem Maße Holz und Gold, der Exportschlager des Landes. Die Goldsucher sind nicht tief im Urwald, sondern näher am Küstengebiet tätig. Dort liegt das Naturreservat Brownsberg. Es ist der einzige offizielle Naturpark des Landes und eines der wichtigsten Touristenziele. Regelmäßig fährt Erlan Slör über die holprigen Wege im Brownsberg-Nationalpark. Als Umweltaktivist setzt er sich dafür ein, dass die Gefahren der illegalen Goldgewinnung bekannter werden.
Die feinen Goldteilchen waschen sie mit Quecksilber, denn es verbindet sich mit dem Gold zu harten Klumpen. Die verbrennen sie später und so gelangt viel Quecksilber in die Umwelt.
Ein anderes großes Problem ist die Abholzung. Nach Kilometern satten Grüns tut sich plötzlich eine Wüste auf. Der Wald ist abgeholzt, das Gold gefunden, die Sonne knallt unbarmherzig auf den trockenen Boden. Der 53-jährige Surinamer weiß, wenn der Goldabbau so weitergeht wie bisher, wird in 20 Jahren der Großteil des Parks zerstört sein.
Den Schürfern nehme ich es nicht übel. Sie kommen hier aus der Umgebung und haben fast keine andere Möglichkeit, Geld zu verdienen. Die Großen aus der Stadt müssen sich dafür verantworten.
Und die Kleinen in der Stadt, wie Jurastudent Johannes Damodar Patak, müssen gegenhalten. Gegen die Zerstörung der Natur, denn sie ist Surinams größtes Kapital.
Tourismus als Rettung? Suriname, das kleinste Land Südamerikas, Christina Weise berichtete. Wenn Ihnen noch ein weiteres Thema im Ausland wichtig ist, über das wir hier in der Weltzeit mal berichten sollten, dann schreiben Sie uns gerne an weltzeit@deutschlandradio.de. Im Dezember hören Sie dann an dieser Stelle die Wunschweltzeit, die wir aus Ihren Vorschlägen auswählen werden. Danke fürs Zuhören, sagt Isabella Kohler.